Willkommen, liebe Zuschauer. Hallo bei Steinzeit. Und heute sprechen wir über ein Thema, das uns natürlich alle interessiert. Unser Leben, unser Dasein, unser Schicksal. Gibt es überhaupt ein Schicksal? Und ich habe ein interessantes Buch in die Hand bekommen. Und zwar heißt das Die Meister der Matrix. Und da geht es darum, wie wir uns mit den richtigen Glaubenssätzen im Leben richtig voranbringen können. Oder was heißt eigentlich die Matrix? Und dazu sage ich ganz besonders herzlich willkommen zu dem Autor Hans-Georg Koch. Hallo, Herr Koch. Grüß Sie.
Ja, guten Tag, Herr Stein.
Jetzt bin ich froh, dass es endlich geklappt hat. Wir haben es ja ein paar Mal versucht, jetzt endlich sind Sie hier. Und das Buch ist quasi druckfrisch. Ich kann es noch spüren. Die Druckerwärme ist quasi noch drin. Also es ist ganz neu auf den Markt gekommen, rausgekommen vom Osiris Verlag, vom Oliver Gerschitz rausgebracht. Und jetzt möchte ich mit Ihnen natürlich in diese Geheimnisse von Ihrem Buch einsteigen. Zum ersten Mal, wie kam der Kontakt mit dem Oliver zustande? Wie sind Sie auf den Oliver aufmerksam geworden?
Ich habe ihn angeschrieben. Ich habe nach Verlagen gesucht, die vielleicht passen könnten, um das Buch herauszubringen. Und bei Oliver hatte ich auf Anhieb Erfolg gehabt.
Ja, da gehen Sie durch offene Türen beim Herrn Gerschitz mit solchen Themen.
Das denke ich auch.
Sie haben mir gerade gesagt, das Buch ist jetzt gar nicht so neu. Es ist zwar jetzt neu auf den Markt gekommen, aber Sie haben es schon länger geschrieben.
Ja.
Wann haben Sie das zum ersten Mal verfasst, das Werk?
2011.
2011. Und seitdem lag es dann mehr oder weniger bei Ihnen zu Hause rum und hat gewartet, bis es jetzt endlich auf die Welt darf. Wie war das?
Ja, wie ich vorhin auch schon sagte, also ich habe es in einem eigenen Verlag rausgebracht, in einer Auflage von 40 Stück, die aber quasi also nie in den Verkauf gekommen sind, sondern die ich an Freunde und Bekannte einfach mal zum Reinschnuppern verschenkt hatte. Und im Weiteren wurde der Verlag von mir umgestaltet hin zu einem Buchverlag für moderne Tortendekoration. Und da passte das Werk dann einfach nicht mehr rein. Also habe ich es zur Seite gelegt.
Nicht wirklich.
Und nachdem aber der Tortenbuchverlag verkauft wurde, tauchte die Frage auf, was mache ich mit diesem Buch denn nun? Mhm. Und dann habe ich es Oliver angeboten und der war total begeistert und sagte, ja, tolles Buch. Mhm. Und auch die sonstigen Feedbacks, die ich darüber über das Buch bekommen habe, waren auch durchweg alle positiv.
Mhm. Also ich habe gerade gesagt, so nach dem Motto, gibt es ein Schicksal oder ist vielleicht alles schon vorbestimmt? Also so langsam glaube ich wirklich, dass das alles so nach einer großen Fügung läuft im Leben, weil das jetzt, ich weiß nicht, zum wievielten Mal ein Thema ist, das genau in die gleiche Richtung geht. Es geht um die Macht der Gedanken. Es geht darum, wie wir unseren Geist prägen oder was uns prägt, was wir denken, das verändert die Realität oder erschafft die Realität. Das habe ich jetzt in so vielen verschiedenen Situationen, Gesprächen, Seminaren schon mitbekommen und irgendwie weigere ich mich noch beharrlich, diesem Gedanken so wirklich hundertprozentig nachzugehen. Egal, ob es jetzt die Quantenphysiker sind, die davon sprechen, dass quasi alles miteinander verschränkt ist oder ob es Bücher wie Ihres sind oder andere Referenten wie zum Beispiel ein amerikanischer Coach, der fällt mir jetzt der Name von ihm leider nicht ein. Aber es geht immer, es geht darum, das, was du denkst, wird Realität. Und das ist ein ziemlich schwerer Glaubenssatz, den ich so verstehen kann, aber ihn ins eigene Leben zu integrieren, das ist doch wirklich sehr schwierig. Darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Also zum ersten Mal wollen wir darüber sprechen, der Titel Matrix, Meister der Matrix. Also es war nicht Ihre Idee, sondern es war die Idee vom Oliver, haben Sie gesagt. Ja. Wie kann man denn das aufschlüsseln? Was ist denn für Sie die Matrix oder wie können wir das greifbar machen, diesen Begriff?
Also für mich ist das so, ich umschreibe das immer mit dem Begriff Massengeistdenken. Viele Menschen denken gar nicht darüber nach, welche Meinung sie haben sollen, sondern sie folgen einfach den Empfehlungen, ich überziehe das mal, bild dir deine Meinung, das akzeptieren sie, die akzeptieren die unsinnigsten Glaubenssätze und die erleben sie dann auch als Realität und sehen dann auch, ach ja, was ich glaube, das ist richtig, das entspricht ja auch der Wahrheit. Mhm. Glaubenssätze haben aber zum Teil eine ziemlich komplexe Auswirkung. Sie filtern erstens mal Informationen, die man über die Sinne aufnimmt. Sie filtern alle möglichen Infos, die ein Mensch wirklich entgegennehmen könnte. Und sie sorgen auch dafür, dass die Glaubenssätze, die man hat, dann real werden. Und sie haben, wenn es sich um negative Glaubenssätze handelt, im Schicksal eines jeden Menschen auch eine extrem verheerende Auswirkung.
Also wenn man dem falschen Muster nachhängt,
natürlich,
wirkt sich das aufs ganze Leben dann aus.
Ja.
Das ist natürlich etwas, was viele Leute sagen, ja, wie kann man so etwas nur behaupten oder einfach auch nur schreiben, weil es ist doch so, wenn ein Kind jetzt behindert auf die Welt kommt oder ein Mensch einen Unfall hat oder solche Sachen, dann ist es doch, dann kann man, hat es doch nichts mit den eigenen Gedanken zu tun, könnte man doch jetzt darauf argumentieren. Ja? Wenn jetzt bei unserer Heimatstadt war es mal so, dass ein Blitz eingeschlagen hat in einen Baum und der Baum ist genau in dem Moment umgefallen, als der Postbote mit dem Fahrrad drunter vorbeifuhr. Und er wurde, wenn er einen halben Meter vorher oder danach gewesen wäre, hätte er es überlebt, aber dieser Baumsturm hat ihn echt gefällt sozusagen. Ja? Mhm. Hat er da das Falsche gedacht? Wie kann man mit sowas umgehen? Das ist schwierig mir vorzustellen. Ja,
ja, das sind natürlich auch Extrembeispiele, die Sie jetzt bringen und die also schwierig auch zu beantworten sind. Mhm. Es ist ganz einfach so, wenn ein Mensch Glaubenssätze hat, dann gehören dazu auch solche, dass er zum Beispiel denkt, naja, an meinem Schicksal kann ich sowieso nichts machen, alles was kommt, das kommt. Mhm. Und damit hat er mehr oder weniger die Steuerungsmöglichkeiten schon mal für das eigene Schicksal aus der Hand gegeben. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, die glauben, ich habe A, einen Schutzengel. Da würde das denn schon schwierig werden, dass so etwas passieren kann, weil der Schutzengel ja dafür sorgen würde, dass es so gar nicht funktioniert. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die von sich behaupten, okay, mein Glaubenssatz heißt, ich habe immer Glück, ich entgehe jeder Falle, mhm. jeder mhm. Gefahr, jeder Katastrophe. Da ist das dann also ausgeschlossen, dass sowas passiert.
Mhm. Heißt es also dann, wir müssen die Realität einer größeren Ordnung akzeptieren oder dass es eine andere Ebene gibt? Ist es nur für solche Menschen gedacht, dieses Buch, die erkennen, da gibt es etwas auf der anderen Seite? Weil so einem Hardcore-Atheisten, wenn sie mit solchen Konzepten kommen, da kriegen sie vielleicht ein müdes Lächeln. Ja? Ich hatte mal ein Interview mit so einem Evoluzzer, mit so einem Hardcore-Biologen, Evolutionsbiologe. Ich habe ihn dann im Interview auch mit so Gesprächen, mit so Themen konfrontiert und das hat er mit einer Handbewegung einfach so nonchalant abgetan. So, das ist alles Quatsch, das ist Blödsinn, das gibt's alles nicht, ja. Also für die Menschen ist es dann auch nichts, ja.
Also mein Anliegen ist ja nicht, mich mit irgendwelchen Leuten rumzustreiten oder mhm. sie davon zu überzeugen, dass das, was ich sage, richtig ist, sondern ich spreche nur diese Menschen an, die bereit sind, für sich etwas zu tun, an sich zu arbeiten, neu nachzudenken und Konsequenzen zu ziehen. Mhm. Ich laufe nicht rum, um irgendwelche Menschen zu belehren mhm. und ich würde mich auf eine Diskussion mit solchen Leuten auch gar nicht einlassen. Mhm. Das würde ich nicht machen.
Das bringt auch nichts.
Wird nichts bringen. Ja.
Nein. Ja. Wollen wir nochmal auf diese Massenglaubenssätze kommen? Massengeistdenken haben Sie es
so
ja
nenne
genannt.
Ich das, ja. Ja.
Also, wenn ich einen Glaubenssatz höre, dann bin ich natürlich sofort wieder in meiner Kindheit und im Religionsunterricht und kriege mhm. dogmatische Inhalte eingeimpft. Ich erinnere mich, ich war 9 Jahre alt, da hat man mir klargemacht, ich sei ein Sünder und jetzt muss ich beichten deswegen. Und ich habe mich damals noch gefragt, was ich jetzt falsch gemacht habe, warum ich jetzt meine Sünden beichten muss, weil ich eigentlich bis auf meinen Kaugummi klauen oder so, glaube ich, nichts gemacht habe in dem Sinn. Was passiert denn, wenn die Menschen mit diesem ersten großen Glaubenssatz konfrontiert werden im Leben, mit der Kirche, also mit der Religion, wie wir sie in unserem Land auch kennen, egal ob es protestantisch oder katholisch, Kirche ist ja etwas, was den Menschen so von Anfang an aufoktroyiert wird.
Naja, viele Menschen setzen eben halt eine Religion mit dem Begriff Glauben auch in Verbindung und meinen im Prinzip mhm. das Gleiche. Wenn einer sagt, ich habe eine Religion, dann meint er häufig auch, ich habe einen Glauben. Aber das ist ja gar nicht gemeint, sondern es geht um ganz alltägliche Glaubenssätze. Mhm. Und würde man die Bibel und alles, was Jesus mal gesagt hat, richtig lesen, dann würden die Menschen auch dahinter kommen, dass der selber immer wieder gesagt hat, bei seinen ganzen Wunder, die er bewirkt hat, dass er immer wieder betont hat, dir geschieht nach deinem Glauben. Mhm. Nicht ich habe dich gesund gemacht, sondern dein eigener Glaube hat dir geholfen. Mhm. Das heißt also, man sollte eigentlich mal in Betracht ziehen, dass bei gewissen Menschen, mit denen Jesus es zu tun hatte, ein Glaubenssatzwandel stattgefunden hat. Und das kann man als ganz normaler Erwachsener und ganz normaler Mensch auch machen. Und ab einem gewissen Alter, wenn man als Kind heranwächst, ist man sowieso aufgefordert, mal seine eigenen Glaubenssätze zu überprüfen. Denn von unseren Eltern kriegen wir nicht immer nur das Beste mit. Zum Beispiel kenne ich aus meinen früheren Tätigkeiten genug Menschen, die mit Glaubenssätzen groß geworden sind, wie zum Beispiel, du kannst nichts, du schaffst nichts, du hast zwei linke Hände, du bist zu blöd, du kannst dies nicht, das nicht. Das heißt, die Kinder sind geprägt worden mit Glaubenssätzen. Da in der Kindheit das Verantwortungsbewusstsein der Kinder für die eigenen Glaubenssätze fehlt, ist natürlich die Folge, dass sie so einen Schwachsinn akzeptieren. Und wenn sie nicht irgendwann Widerspruchsgeist entwickeln und sagen, ich mache es nicht mit, ich glaube, ich kann es doch alles schaffen, dann werden die Kinder ihr Leben lang daran verzweifeln.
Und diese Muster dann mit sich rumtragen.
Ja, natürlich. Ja. Und die haben verheerende Auswirkungen. Vor allen Dingen auf die Emotionen, auf das Gefühlsleben dieser Menschen. Sie fühlen sich dann automatisch minderwertig, automatisch zurückgesetzt und haben automatisch kein Selbstbewusstsein und keine Selbstsicherheit.
Bringt mich natürlich gleich zur nächsten Frage. Dann ist die Rolle der Eltern im Leben eigentlich noch viel wichtiger, wie wir es immer gedacht haben.
Aber ja. Also
die Eltern sind natürlich diejenigen, die einen fürs Leben vorbereiten, die einen in die Welt bringen überhaupt. Und wenn die Eltern quasi aus Unkenntnis oder Unverständnis der Situation falsche Glaubenssätze auf die Kinder aufpacken, dann wirkt sich das negativ aus, das
Leben lang. Ja, absolut. Und das mit hundertprozentiger Sicherheit. Also ich bin selber einer von diesen Geschädigten. Meine Eltern haben mir eine Fülle negativer Glaubenssätze mit auf den Weg gegeben. Und ich habe eine ganze Weile heftig dran knabbern müssen, muss ich sagen. Bis ich dann eines Tages mal dahinter gekommen bin und akzeptiert habe, dass es ja nur Annahmen sind, die mit der Realität nichts zu tun haben. Und ich habe auch immer in mir gespürt, dass ich doch eigentlich mehr kann. Aber es hat mich blockiert. Ja. Es hat mich gehindert und es hat mich in gewisser Weise auch seelisch krank gemacht. Bis ich dann gesagt habe, ich akzeptiere das nicht mehr. Ja. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, neue Glaubenssätze für mich zu entwickeln, sie mir selber einzusuggerieren. Und siehe da, ich habe mich wohlgefühlt und ich habe gemerkt, wie die Energie in mir wächst und ich wieder Dinge anpacken kann, die ich mir vorher nie zugetraut habe.
Das heißt, wenn die Eltern so eine wichtige Rolle spielen, dann ist es bei den Lehrern nicht weniger wichtig.
Genau.
Also die Lehrer sind ja auch diejenigen, die uns mitprägen, nicht nur, weil sie uns Wissen vermitteln sollten, im Idealfall, dass man am Tag, nach der Schule schlauer ist wie vorher. Das sollte eigentlich so sein. Ich erinnere mich an meine Kindheit, an meine Schule. Grundschule war sehr gut, da bin ich eigentlich immer gut zurechtgekommen, gute Noten gehabt und war nie ein Problem. Aber sobald das Gymnasium angefangen hatte, war es plötzlich anders. Ganz anderes Umfeld, ganz andere Lehrer und die haben also viele Jahre lang gut sich Mühe gegeben, mir klarzumachen, dass ich eigentlich nichts kann. So hatte ich das Gefühl. Also aus dem Gymnasium bin ich rausgegangen mit dem Gefühl, ich kann überhaupt gar nichts. Ich habe es auch vorher abgebrochen schon in der 11. Klasse und das hat mich 10 Jahre lang eigentlich wirklich so geprägt, so nach dem Motto, oder viele Jahre lang wurde ich da geprägt, so dass ich da eigentlich nichts kann. Und das stimmt ja gar nicht. Ja, das ist ja das. Das lernt man dann erst als Erwachsener später, wenn man dann kommt. Aber wie kann man sich denn da schützen? Als Kind ist ja da fast unmöglich, wenn man dem Einfluss der Eltern ist man sowieso mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert und dann die Lehrer auch noch. Ist das etwas für Kinder oder ist das eher für Erwachsene, die dann auf dem Weg der Suche sind nach sich selbst und dem Sinn des Lebens?
Ich habe das Buch aus einem Grund geschrieben. Ich wollte möglichst vielen Menschen helfen, zu erkennen, wo die Ursachen für mögliche Fehlschläge, die sie erleben, wo die stecken. Die stecken in jedem Menschen selbst, in seinen eigenen akzeptierten Glaubenssätzen. Die kann man natürlich allesamt ändern und man kann sich auch für sich selbst auch Glaubenssätze entwickeln, die so absolut positiv sind und das Gewünschte, das man haben möchte, auch ins Leben bringen. Und ich kann nur sagen, ich habe in den letzten 30 Jahren unterschiedlichste Glaubenssätze entwickelt, habe sie getestet, habe ausprobiert. Ich war jedes Mal verblüfft. Es läuft immer. Es läuft auch im negativen Sinne. Es kann sich kein Mensch dagegen wehren. Jeder Mensch hat seinen Glauben, gemeint sind seine Glaubenssätze. Und nach diesen Glaubenssätzen gestaltet sich sein Schicksal. Und da muss man, wenn man es ändern will, eingreifen und sagen, okay, ich ändere meine eigenen Überzeugungen, meine eigenen Glaubenssätze und dann ändert sich auch die Außenwelt, das eigene Erleben und vor allen Dingen auch die innere Gesundheit.
Ich habe mal ein Sprichwort gelesen, das heißt, kein Kleber auf dieser Welt ist so hart wie die Macht der Gewohnheit. Also ja, das ist irgendwie, habe ich an meinen eigenen Verhaltensmustern oder auch bei anderen Leuten merke ich das immer wieder, vor allem wenn man jetzt alternative Medien betrachtet, wenn man Menschen mit Inhalten konfrontiert, wie wir sie tagtäglich machen in unserer Arbeit hier oder auch mit anderen Alternativmedienschaffenden, dann stößt man auf so eine Mauer des Unglaubens, weil das eigene Wertebild, der eigene Wertehorizont ist massiv gefährdet und man möchte eigentlich ungern das hergeben, was man sein Leben lang hatte. Ist denn das nicht für Erwachsene fast unmöglich, noch so sein altes Weltbild zu überwinden?
Nein.
Es sei denn, also, es kommt eine Krise und man wird gezwungen, quasi umzudenken.
Ich höre ja aufmerksam zu. Ja. Solche Gedanken würde ich gar nicht akzeptieren, wie der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das ist so schwierig, Gewohnheiten zu ändern. Das würde ich mir angucken und würde sagen, nee, also so ein Scheiß akzeptiere ich nicht. Es ist ganz einfach, seine Gewohnheiten zu ändern, ganz einfach. Damit erleichtert man es sich. Andernfalls baut man ja in diesem Falle wieder eine Blockade auf und sagt, ja, es ist schwer und kämpft damit sich selbst. Aber es ist im Grunde genommen ein Kampf unterschiedlicher Glaubenssätze in der eigenen Psyche. Verstehen Sie? Also da würde ich dann auch dieses Denken umdrehen und würde sagen, nö, das geht ganz einfach. Für mich geht das ganz einfach.
Ich merke zum Beispiel, wenn es ums Thema Vegetarismus geht, wenn man versucht mit Argumenten den Menschen klarzumachen, also ganz ehrlich, die Hälfte des Weltgetreidevorrats wird für Rinderzucht verwendet. Also sehr viele Menschen auf dieser Welt verhungern, weil wir Fleisch essen wollen. Hinzu kommen natürlich die ganzen ethischen Fragen, die dahinter stehen und natürlich die gesundheitlichen Fragen auch und so. Aber man kann da mit Argumenten nicht weitergehen. Man kommt immer an so einen Punkt, wo man dann, das ist mir alles egal, ich will mein Schnitzel. Ja, so man kommt da nicht weiter. Und in dem Fall ist dieser Glaubenssatz, ich muss Fleisch essen, für mich nicht nachvollziehbar. Ich bin seit vielen Jahren Vegetarier. Das war für mich ein Beispiel dafür, wie schwierig das ist, so alte Glaubensmuster, so alte Vorstellungen von Menschen aufzubröseln. Also von außen geht sowieso nichts. Wenn der Mensch nicht von innen bereit ist dafür, dann habe ich gemerkt, dann ist das eigentlich verlorene Liebesmühe.
Na gut, der Kern des Buches lautet auch nicht, wie ändere ich andere Menschen, sondern wie ändere ich mich selbst. Bei anderen Menschen, da können sich die Zähne ausbeißen. Wenn die nicht wollen, da kommen sie nicht weiter. Und das ist ein olle Hut, das wissen auch alle Sozialpädagogen und Psychologen. Wenn der Mensch, der zur Veränderung ansteht, nicht bereit ist, die Veränderung in sich selber zu bewirken, dann beißen sich die Zähne aus. Es geht also nur darum, dass sie sich ändern. Oder jemand, der freiwillig sagt, okay, ich habe das Buch gelesen, gefällt mir, ich will mein Leben umgestalten, der dann aus eigener innerer Kraft heraus sagt, aus eigenem Entschluss, gut, ich ändere mich. Und wie mache ich das nun? Und das erklärt das Buch.
Ich habe das Kapitel interessiert gelesen, in dem es über diese berühmte Figur geht, die auf unserer Welt einmal gewandelt ist, der Sohn des Josef, Joshua ben Joseph, ja, also auch Jesus der Nazarener genannt. Ich muss gestehen, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen ist die Bibel natürlich ein Buch, auf das es seit 2000 Jahren kein Copyright mehr gibt. Und wie Sie es auch so schön beschrieben haben in Ihrem Buch, ist da viele, viele Jahre lang erstmal gar nichts aufgeschrieben worden, nachdem der Mann gewirkt hat auf der Welt. Dann wurde es von Mund zu Mund weitergegeben und mit persönlichen Anekdoten oder Erinnerungen oder wie auch immer so stille Postmäßig verändert und irgendwann nach ein paar Jahrhunderten wurden die ersten Evangelien aufgeschrieben. Ich glaube 325 beim Konzil von Nicäa.
Die Evangelien entstanden etwa 100 Jahre später.
100 Jahre.
80 bis 100. Beim Konzil von Nicäa hat man die ersten Dogmen aufgestellt und hat festgelegt, welche schriftlichen Überlieferung in die Bibel Eingang finden und welche nicht. Das war ein Prozess der Sortierung.
Und jetzt kommt das Entscheidende, deswegen habe ich dieses Kapitel auch so interessiert gelesen. Das, was wir in der Bibel lesen, im Neuen Testament, ist nur ein Bruchteil oder nur ein Teil dessen, was dieser berühmte Mensch damals erzählt hat.
Das ist richtig.
Also ich hatte immer ein Problem damit, gab es den überhaupt? Ja? War der wirklich da oder haben sich das die Leute einfach nur im Laufe der Zeit ausgedacht? Nach der Lektüre von Ihrem Buch muss ich da ein bisschen umdenken auch, muss ich auch meinen Glaubenssatz ein bisschen ändern. Ich glaube schon, dass da ein Mensch da war mit außergewöhnlichen Fähigkeiten oder einem außergewöhnlichen Bewusstsein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das genau benennen kann, aber was er so in diesen versteckten oder nicht veröffentlichten Evangelien erzählt hat, das ergibt erstaunlicherweise viel mehr Sinn.
Natürlich. Also bedenken Sie bitte, dass in der damaligen Zeit es eine Zeit der Gewalt gewesen ist. Es herrschten damals die Römer, die ihre Machtansprüche alle mit Gewalt durchgesetzt haben. Die Menschen waren damals überzeugt, dass Gewalt die Lösung aller Probleme ist. Und man hat dann ja, aus diesen Machtansprüchen heraus viele Dinge nicht in die Bibel aufgenommen, weil man seine Macht eigentlich festigen wollte. Mhm. Und das galt natürlich auch für die Geistlichkeit, die im Prinzip damals ein Gegner von Jesus gewesen ist. Die wollten ihr Machtgefüge sichern. Mhm. Und aus diesem Grunde, um Macht durchzusetzen, brauchen sie erstmal blöde Leute, dumme, uninformierte, die über sich selbst möglichst wenig wissen. Also hat man viele Sachen einfach außen vor gelassen, um eine, sag ich mal, überzogen dargestellte, manipulierbare Masse zu haben, die man also formen und kneten kann, wie man es möchte.
Ja, ist heute nicht viel anders. Ne? Wenn ich jetzt die amerikanischen Soldaten sehe, die im Irak da unten unterwegs sind, die glauben immer noch, dass Saddam Hussein mit 9/11 verlinkt ist. Also von dem her gesehen, man schafft es immer wieder in allen Zeitaltern, Menschen mit falschen Glaubenssätzen, mit falschen Dogmen, mit falschen Informationen in die falsche Richtung laufen zu lassen. Aber was war jetzt das Entscheidende, was Jesus eben gesagt hat? Selbst wenn mir das Wort über die Lippen kommt, ist es schon irgendwie schwierig. Ich bin auch mehr oder weniger fast atheistisch gewesen viele Jahre lang, bis ich erkannt habe, dass es eben ganz andere Prinzipien gibt hinter dieser Wirklichkeit, wie wir so auch nur annehmen. Und ich denke, Jesus war einer der ersten Quantenphysiker. Auch wenn wir es jetzt nicht so sehen können sofort. Es ist einer derjenigen, der uns Menschen klargemacht hat, was für schöpferische Kräfte wir eigentlich haben. Ja. Was ist das Entscheidende? Was hat Jesus zu den Menschen gesagt, dass es so gefährlich war, dass man es nicht aufschreiben durfte oder versucht hat zu verhindern über Jahrhunderte?
Das kann ich natürlich im Einzelnen auch nicht beantworten. Ich kann mir nur den Kontext angucken, den Zusammenhang.
Darum geht es, ja, um den Kontext.
Und kann da nur sagen, also offensichtlich hat man versucht, die Menschen in Unwissenheit zu halten, denn aus Wissen heraus entsteht natürlich auch Selbstbewusstsein und die Möglichkeit auch, das Schicksal selber zu lenken. Mhm. Und man hat Wert darauf gelegt, dass die Kirche, die den Rahmen bildet, dass die Kirche eben halt die Institution ist, die als einzige Heil versprechen kann. Mhm. Und das war der Grund, warum man vieles aussortiert hat. Mhm. Aber konsequenterweise ist es so, dass jeder Mensch der Schöpfer seines eigenen Schicksals ist. Ob die Menschen das nur akzeptieren oder auch nicht, spielt nicht mal die geringste Rolle dabei. Auch ob sie an Gott glauben, an Jesus, an Buddha oder an wen auch immer, spielt alles gar keine Rolle. Entscheidend ist, jeder Mensch trägt seine Glaubenssätze in sich und diese Glaubenssätze, die verwirklichen sich und gestalten sein Schicksal. Mhm. Es kommt also darauf an, zu sortieren und sich vernünftige, positive, konstruktive Glaubenssätze im Laufe des Lebens anzueignen. Mhm.
Also Jesus, um das Wort, natürlich, er ist kein Quantenphysiker in dem Sinn, da werden sich viele Leute jetzt auch fragen, was erzählt er denn da, sondern mir geht es eher darum, dass er mit dem, was er gesagt hat, das vorweggenommen hat, was unsere Physiker heutzutage bestätigen, mehr oder weniger. Die ganzen schlauen Köpfe, die wir sie haben auf unserer Welt, Heisenberg, Bohr, auch Einstein schon und wie sie halt, also Professor Hans-Peter Dürr, den habe ich sogar mal persönlich getroffen, die haben alle in ihren Experimenten und ihren Überlegungen, theoretisch wie auch praktisch, festgestellt, dass allein der Gedanke des Beobachters eines Experiments auf das Experiment eine Auswirkung hat. Schrödingers Katze zum Beispiel, ja, das ist ja auch dieses berühmte oder Doppelspaltexperimente, wie auch immer man das bezeichnen mag. Ich bin kein Experte in diesem Gebiet, aber viele Forscher, viele Ärzte, viele Wissenschaftler sind mittlerweile der Überzeugung, dass quasi allein die Macht der Gedanken im Quantenflux, keine Ahnung, wie man es bezeichnen soll, im Quantenschaum in der Realität oder in dem, was uns umgibt, einen Effekt ausüben. Ist denn das dann quasi die wissenschaftliche Basis von dem, worüber wir jetzt sprechen, dass es offensichtlich in dieser Matrix, in der wir uns befinden, dass es da so Gesetzmäßigkeiten gibt und unser Geist direkt einwirken kann und wir dadurch dann natürlich wieder Effekte erreichen, indem quasi aus dem Äther irgendetwas angezogen wird, sei es jetzt schlecht oder sei es jetzt positiv. Ja. Ich versuche es jetzt mal greifbar zu machen für Menschen, die wie ich so eher ein bisschen so wissenschaftsgläubig sind oder halt eher faktenbasiert sind, weil nur mir das vorzustellen, dass es so ist, da fehlt mir das Greifbare, verstehen Sie das? Ja?
Das verstehe ich, aber da gibt es keine großen Widersprüche.
Ja.
Also man muss sich mal Folgendes vor Augen halten und das lege ich in dem Buch ja auch dar. Erstens mal, ich selbst habe kein Problem an Jesus zu glauben. Ich bin der festen Überzeugung, schon als winzig kleines Kind, dass es diese Figur gegeben hat Und dass es auch einen Gott gibt, daran glaube ich auch. Und habe ich schon als kleines Kind geglaubt, ohne dass meine Eltern mich dazu anstiften oder animieren mussten. Das war für mich also völlig normal. Man sollte sich die Frage stellen, wie kann es angehen, dass ein Mann wie Jesus vor 2000 Jahren eine Welt so verändern konnte, wie er es gemacht hat, und zwar gewaltlos, völlig gewaltlos. Das heißt, er muss ein gigantisches Charisma gehabt haben, Punkt 1, und er muss auch völlig glaubwürdig gewesen sein, Punkt 2. Glaubwürdigkeit würde bedeuten, er muss auch jede Frage eines jeden, die an ihn gerichtet worden sind, zu dessen Zufriedenheit beantwortet haben. Wenn in irgendeiner Ideologie Widersprüche drinne sind, zerstört es die Glaubwürdigkeit. Und das ist auch immer der Untergang einer jeden Ideologie, die wir im Augenblick auch so auf der Welt erlebt haben. Sie zerbricht an ihren Widersprüchen. Aber das ist bei Jesus keinesfalls der Fall gewesen, sondern er hat es geschafft, dass über Jahrtausende hinweg die Menschen an ihn glauben. Wie kommt das? Das liegt daran, weil er alle Fragen zu ihrer Zufriedenheit beantworten konnte. Das wirft nun die nächste Frage auf. Wenn ich damals gelebt hätte, dann hätte ich gefragt, du, erzähl mir mal alles von deinem Vater im Himmel, von dem du immer sagst, der hat dich geschickt. Das heißt, ich wäre nur zufrieden gewesen, wenn er alle Fragen über Gott beantworten könnte. Und das wirft die nächste Frage auf. Hat er das gemacht oder hat er es nicht gemacht? Was glauben Sie?
Ich denke ja.
Ja, okay. Ja, ja. Und warum steht das nicht in der Bibel?
Ja, das sind wir wieder beim
Konzil von Nicea, ja, genau. Und schaut man sich also die abgelehnten Evangelien an,
die sogenannten Namen gibt's da,
gibt's Apokryphen, ja.
Apokryphen, ja. Ja, okay.
Schauen sich die an und da gibt es ganz klare Aussagen. Jesus hat immer wieder ganz eindeutig gesagt, Gott ist das Universum, die Energie, die hinter allem steht.
Das ist also nicht ein personifiziertes Wesen, das im Rauschebad oben sitzt und die Guten ins Töpfchen, das die Schlechten...
haben die anderen nachher hinterher empfunden. So. Ja, ja. Nein, nein. Das hat er ja ganz klar gesagt. Kann man überall nachlesen. Ich habe das auch im Buch da festgehalten. Das deckt sich wiederum mit den Erkenntnissen der modernen Quantenphysik, die auch sagen, im Prinzip gibt es überhaupt gar keine Materie. Wenn wir alle Materie, die in irgendeiner Weise greifbar wären, zusammenpacken würden, zum Beispiel alle Atomkerne, dann würde das Universum in einen Fingerhut passen. Wobei immer noch die Frage offen ist, ob die Atomkerne letztendlich dann nicht auch nur aus Energie bestehen. Es gibt also nichts anderes als Energie. Und von dieser großen Energie, die unser Schöpfergeist ist, sind wir alle nur ein kleiner Teil. Aber wir sind ausgestattet mit denselben Fähigkeiten.
Auch als Schöpfer sozusagen.
Ja, wir sind
als Schöpfer tätig. Das heißt, wir müssen an diesen Schöpfergeist andocken, erkennen, dass wir diese Fähigkeiten auch selber haben. Das ist
klar.
Der erste große Glaubenssatz.
Also Jesus hat ja auch immer gesagt, er hat von den Menschen nicht als Schöpfungen eines Schöpfers gesprochen, sondern er hat immer gesagt, wir sind Kinder des liebenden Gottes. Und bei Kindern und dem Schöpfer ist noch etwas anderes im Spiel, nämlich die Vererbung. Sonst als Schöpfer kann man alles Mögliche machen, man kann also etwas bauen, etwas basteln, etwas Kreatives erschaffen, das mit dem Schöpfer selber gar nichts zu tun hat, sondern nur seine Idee repräsentiert, seine Gedankengänge. Aber bei einem Verhältnis zwischen einem Schöpfer und seinen Kindern ist das völlig was anderes.
Was meinen Sie mit Vererbung? Was hat Vererbung zu tun in dem
Sinne? Ja, wir haben seine Fähigkeiten. Wir haben auch die gleichen Fähigkeiten. Wir können als Schöpfer tätig sein, indem wir unsere Gedanken, unsere Energien steuern. Und letztendlich hat das Universum nichts anderes gemacht.
Also ich hätte mit dem Gedanken Jesus viel mehr Probleme, wenn es nicht Bruno Gröning gegeben hätte. Bruno Gröning sagt Ihnen ja bestimmt auch etwas. Das war dieser Mensch, der gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, Anfang der 50er Jahre, hat er sein Wirken gehabt, war ein Heiler, der ähnliche Dinge vollbracht hat, wie eben in der Bibel auch über Jesus steht, so Massenheilungen und Wasser zu Wein hat er jetzt nicht gemacht, aber ich weiß, dass es Menschen gab, die viel, viel weiter weg waren, also die er gar nicht persönlich gesehen hatte und die sich aber irgendwie in sein Kollektiv eingeloggt haben oder sich eingeklinkt haben und er die dann heilen konnte. Menschen, die wirklich im Rollstuhl angekommen sind, sind nach Hause gelaufen, haben den Rollstuhl weggeworfen und so weiter. Und da gibt es zehntausende Berichte drüber. Also es ist eine historische Persönlichkeit, das ist Fakt. Was gemacht wurde, war aber ihn quasi auch mundtot zu machen. Er hat gegen irgendein Heilpraktikergesetz verstoßen. Man hat versucht, ihn quasi zu diskreditieren. Das übliche Programm eben, wenn jemand ausschert aus der Menge, dann ist das passiert. Aber weil das eben eine nicht auf alte Texte beruhende Persönlichkeit war, sondern weil Bruno Gröning definitiv da war vor 50, 60 Jahren noch, konnte ich mir das besser vorstellen, dass es auch so eine historische Persönlichkeit gab, wie Jesus, der eben damals auch schon Blinde wieder sehend und Lahme wieder zum Gehen gebracht hat. Ja. Also das ist schwierig. Ich weiß genau, viele unserer Zuschauer sind eben auch geprägt von diesen Mustern, die wir so haben, ja, so Religion, das wird auch oft missverstanden und missbräuchlich verwendet in unserer Gesellschaft. Der Islam wird oft gebraucht, um die Menschen zu entzweien, sehr erfolgreich. Deswegen möchte ich es gar nicht so sehr auf der religiösen Seite lassen, sondern eher auf der faktischen Seite. Ja. Aber ich glaube, wir kommen um diesen Nazarener nicht drum rum. Ja.
Nein, er hat ja nur erklärt, wie die Dinge funktionieren.
Ja.
Und wenn Sie sich die heutige Medizin ansehen, da werden Sie, wenn Sie aufmerksam hingucken, feststellen, das läuft heute immer noch so. Ich kenne Fälle, wo Menschen einfach mit einer Zuckerpille wieder gesund geworden sind. Oder ich hatte mal vor langer Zeit eine Freundin gehabt, wenn die wollte, dass ihre Tochter einschläft, weil die so hippelig war, dann hat die Tochter eine Zuckerpille bekommen. Mit den Worten, das ist jetzt eine Schlaftablette, du wirst gleich ganz müde. Das wurde sie dann auch.
Okay, Placebo.
Umgedreht geht das natürlich auch. Es gibt ja auch den Nocebo-Effekt. Das heißt, Menschen, die so hundertprozentig davon überzeugt sind, Glaubenssatz haben, das heilt sowieso alles nicht. Da können Sie medizinisch machen, was Sie wollen, das wird nichts.
Das heißt, die Macht der Gedanken ist stärker wie irgendeine Medizin.
Natürlich.
Sondern das, was wir denken, das wird Realität.
Ja. Das, was Sie denken, daraus formieren sich Ihre Glaubenssätze. Wenn Sie die akzeptiert haben, dann gehört das zu Ihrem Leben dazu und auf der Basis Ihrer Glaubenssätze wird Ihr Schicksal erschaffen. Deswegen, dir geschieht nach deinem Glauben. Das ist eines der berühmtesten Sprüche, die Jesus abgelassen hat. Bei allem, was er immer wieder behauptet hat. Dir geschieht nach deinem Glauben. Aber nicht an den Glauben an Jesus oder sonst irgendetwas, sondern das, was du selbst glaubst. Nämlich der Glaube, ich werde gesund, ich bin gesund oder eben nicht.
Und das ist eben das Pudelskern hier auch, ich glaube, auch bei unserem Gespräch. Wie können wir diese alten Glaubenssätze wirklich transformieren? Vor allem, wenn es darum geht, so Gesundheit, ja, oder Schicksalsschläge und so weiter. Wenn wir das ganze Konzept jetzt auf das ganze Leben ausdehnen, dann ist ja quasi alles ein Resultat unserer Glaubensdinge. Aber nochmal auf die Frage vom Eingang auch so. Also meine Schwägerin, die ist zum Beispiel von Geburt an gelähmt. Ja, die ist jetzt 60 Jahre alt, die war noch nie alleine auf dem Klo, weil sie spastisch gelähmt ist von Geburt an.
Ja.
Was hat sie denn als kleines Baby anders gemacht? Oder auch, ich habe in meiner eigenen Verwandtschaft, ich glaube, 4 oder 5 Krebstote, die alle lange vor ihrer Zeit eigentlich schon gehen mussten. Ich bin selber durch auch eine ziemlich krasse Nummer gegangen und auch noch nicht so richtig auf das Gleis des Lebens zurückgekommen. Und obwohl ich diese ganzen Glaubenssätze von Ihnen, von anderen Autoren, von Quantenphysikern, von Lehrern und Coaches total verstanden habe. Wie kann man es ändern? Wie kann man sich selber insoweit in den Griff kriegen oder sein eigenes Denken so umformen, dass diese Glaubenssätze dann einen auch in die richtige Spur bringen? Das ist also eine Frage, an der ich seit Jahren arbeite und irgendwie Schwierigkeiten habe. Und ich bin mir sicher, das geht vielen Menschen auch so. Ja? Das ist so, da hoffe ich jetzt irgendwie, also nicht auf die Musterlösung von Ihnen, aber zumindest
so ein
Anschieb
von mir
in
auch
diese
nicht.
Richtung. Ja?
Die kriegen Sie
ich weiß, die muss
nicht.
Ich selber machen, das ist ganz klar.
Also und erstmal, das sind natürlich extrem krasse Beispiele, die Sie da bringen.
Ja, aber das ist ja Realität, wie ich sie erlebe.
Natürlich,
ja?
Also natürlich,
so, es ist natürlich, Krankheit, natürlich. Tod, egal natürlich. Wo ich hinschaue, auch im Freundeskreis oder so, also egal, ob das Unfälle waren oder ein Freund von mir, der hat seine Freundin ist mit 30 Jahren an Brustkrebs gestorben, die haben wir vor ein paar Jahren haben wir die beerdigt. Ja? Und da denke ich mir auch, was hat die falsch gemacht? War so ein lebenslustiger Mensch und so ein fröhliches Mädchen, dass die so früh gehen musste schon, da zweifle ich dann eben. Ja, da bin ich dann so irgendwie so, ja, wo ist jetzt dann da die Krux? Weil es gibt doch viele, die machen das richtig, aber warum die nicht? Ja?
Also zunächst mal eins, ohne den Tod gäbe es kein Leben. Das ist mal ein Fakt. Und es ist ein weiterer Fakt, dass keiner unendlich lange, kein Mensch unendlich lange auf dieser Welt lebt. Also irgendwann sterben wir alle. Das ist seit Millionen von Jahren so. Das wird sich auch nicht ändern. Und es gibt dann auch immer einen Grund, warum ein Mensch stirbt. Mhm. Irgendein Krankheitsgrund, irgendein Unfall, irgendein Geschehen. Es ist also müßig, darüber nachzudenken, weil irgendein Anlass, aus dieser Welt zu scheiden, wird es immer geben. Das ist mal das eine. Das andere, was natürlich schwierig zu beantworten ist und vor allen Dingen hier vom grünen Tisch aus, und das kann ich auch gar nicht, wäre, warum einzelne Menschen sich ein solches Schicksal gewählt haben, das weiß ich nicht. Das muss ich ganz ehrlich einräumen. Ich weiß auch nicht alles. Mhm. Ich weiß nur eins. Seit mehr als 3 Jahrzehnten praktiziere ich das, was ich in diesem Buch geschrieben habe, in allen Bereichen des Lebens, in allen, ohne einen auszulassen. Okay. Und es hat immer funktioniert. Ja.
Heißt das, Sie stehen in der Früh schon auf und projizieren Ihren Tag so?
Nein.
Ich sage es jetzt mal ganz naiv gesprochen, so, mein Tag wird wunderbar werden, ich bin ein fantastischer, gesunder Mensch, ich sehe gut aus, ich werde heute nur gute Erfahrungen haben. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein Gedankenmuster, was Sie mantramäßig die ganze Zeit vor sich her summen, oder ist das eine Lebenseinstellung?
Die Lebenseinstellung, die ein Mensch hat, sind die Summe seiner akzeptierten Glaubenssätze. Das ist seine Lebenseinstellung. Mhm. Und normalerweise, sobald man nichts daran ändert, wird auch jeder Tag, wenn man eine positive Einstellung hat, ein guter Tag. Mhm. Ohne, dass man nun bewusst morgens aufsteht und sagt, oh, toll, klasse, es wird ein schöner Tag. Mhm. Interessant ist das nur, wenn Sie mit irgendeiner Sache nicht mehr zufrieden sind und versuchen, bestimmte Bereiche Ihres Lebens zu ändern. Zum Beispiel neuer Job. Die sagen, ich bin nicht mehr zufrieden in meinem alten Job, ich will was Neues haben. Dann beginnt die Arbeit, und zwar bei sich selbst. Mhm. Und in solchen Situationen habe ich das dann immer so gemacht, dass ich dann akzeptiert habe, A, meinen neuen Job, den gibt es bereits, der existiert schon, das ist schon mein Job, geistig bin ich mit diesem Job schon verbunden und wir finden jetzt zueinander. Das glaube ich. Und alle gegenteiligen Glaubenssätze gelten nicht mehr. So, das denke ich dann. Mhm. Und das bum, bum, bum passiert dann nach einer Weile. Das passiert in allen Bereichen.
Ich erinnere mich gerade, dass Sie in einem unserer Vorgespräche gesagt haben, dass eine Partnerin von Ihnen oder eine ehemalige Partnerin, ich kriege es nicht mehr ganz hin, gesagt hat, das ist ja etwas sehr seltsam, dieses Denken. Die Frage konkret ist, wie reagiert denn Ihr Umfeld darauf? Wenn Sie sagen, ja, Schatz, mit dem Umzug, mach dir mal keine Sorgen, ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen. Das wird schon alles passieren. Also, ja, Sie erinnern sich, was ich meine. Also, so, wenn Sie jetzt mit diesen Glaubenssätzen oder mit diesen Vorstellungen von Realität und Quantenraum auf Ihre Umwelt treffen, wie sind denn da dann die
Reaktionen? Das hatte ich auch so erzählt. Weil
ist es dann so, oh, der schon wieder, oh Gott, und wie
mache ich
das?
Nein, ich rede doch darüber gar nicht.
Gar nicht, nein.
Nein. Das war nur das krasseste Beispiel.
Ja, okay.
Und das hatte ich Ihnen auch nur erzählt. Also ich, so als Beispiel, wie das eben so funktioniert.
Mir geht es eben darum, wenn man mit diesen Konzepten auf Menschen trifft, die so ganz anders geprägt sind, also von der Schule, von den Eltern, vom Leben, wie auch immer, das reibt sich ja total. Ja. Ich merke ja selber, wie es in mir drin reibt. So diese, die eine Seite von mir möchte das akzeptieren, die andere Seite steht mit beiden Beinen auf der Erde und beobachtet, was drum passiert. Und wie kann ich das annehmen, wenn gleichzeitig so viel Schlamassel die ganze Zeit passiert? Ja? Das war die Frage. Ja. Wie kann man sich davor abschotten? Ja?
Ich habe damit keine Probleme. Also ich erkläre es nur, wie es funktioniert. Ich bringe das rüber und Sie haben das Recht zu sagen, das akzeptiere ich, und Sie haben das Recht zu sagen, das akzeptiere ich nicht.
Ich habe das Recht
dazu. Und dann lassen Sie das eben. Und dann ist okay, ist ja nicht meine Sache.
Ich habe das Recht dazu. Ja. Das ist nett ausgedrückt, ja.
Natürlich, Sie können doch sagen, ja, das akzeptiere ich, und nein, will ich nicht. Mhm.
Ist es denn das Buch auch so eine Art Handlungsanweisung oder so ein Erklärungsfaden, wie man sich in so ein Gedankenmuster und in so eine Änderung der Glaubenssätze begeben kann?
Ja.
Ja?
Das ist ein Ratschlag, ist ein Ratgeber. Teil, ja. Ja. Mhm. Also nach meinen Erfahrungen funktioniert es am besten. So habe ich das immer gemacht. Ich habe mich abends ins Bett gelegt, habe mir vorher genau überlegt, welche neuen Glaubenssätze ich haben will. Dann habe ich eine Entspannungsübung gemacht mit Musik, vertiefte Entspannung. Und wenn ich dann das Gefühl hatte, dass ich diesen Zustand der vertieften Entspannung, der absoluten Ruhe erreicht habe, dann habe ich mir diese neuen Glaubenssätze ganz bewusst einsuggeriert. Wenn ich alte Glaubenssätze loswerden wollte, dann habe ich sie mir ins Bewusstsein gerufen, habe versucht, sie mir im Geiste geschrieben an einer Tafel vorzustellen, habe einen Kreidestrich durchgemacht und sie weggeworfen, ganz bewusst so. Mhm. Dann sind die auch weg. Also es gibt so, wie soll ich sagen, Strategien, die man anwenden kann, um das für sich selber zu bewirken. Also das geht ganz gut. Mhm. Und das waren so die Strategien, die ich bei mir angewendet habe. Und das hat immer funktioniert. Mhm. Seit 30 Jahren.
Seit 30 Jahren, okay. Ja, ja, also ich, Ihr Buch habe ich ja schon.
Ja,
ich bin ja schon dabei. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Ich habe den großen Teil überflogen und die ersten Kapitel alle sehr interessiert gelesen, gerade über das, was Sie über Gott geschrieben haben oder auch über Jesus. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt, was ich da noch alles entdecken kann. Weil es ist jetzt zum x-ten Mal, dass so ein Thema auf mich zukommt. Und irgendwie weigere ich mich beharrlich, diesen Dingen wirklich nachzugehen und da mal konsequent weiterzugehen. Das ist ja das. Ich sage ja, die Macht der Gewohnheit ist härter als der härteste Klebstoff. Ja. Wie man's
und da würde kann, ich ja. jetzt an Ihrer Stelle denken, ach nö, Quatsch und Blödsinn, Schnee von gestern. Ja, jetzt okay. glaube ich, ist es im Grunde genommen alles ganz einfach.
Das heißt, ich schreibe es jetzt auf die Tafel, mache einen Strich durch und wische es ab oder schmeiße es weg.
Den Eigenglaubenssatz, den Sie eben genannt haben, ja, so würde ich es erfahren.
Okay.
Aber das müssen Sie natürlich für sich selber wissen.
Ja, also ich hoffe, dass Ihr Buch Flügel kriegt und dass es viele Menschen anspricht, die sich mit den gleichen Dingen im Leben beschäftigen. Also ich denke mal, jeder Mensch, der hier auf dieser Welt unterwegs ist, versucht natürlich auch ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben natürlich. Zu haben. Und wenn wir Sie jetzt als Beispiel nehmen und das Buch noch mit dazu, ich glaube, dann könnte das durchaus in diese Richtung funktionieren. Ja. Also ich werde Ihnen mitteilen, was ich drin noch finde, oder wir bleiben darüber in Kontakt. Und ich sage auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie das Buch geschrieben haben, dass Sie es mir mitgebracht haben und Ihnen viel Erfolg bei Danke Ihrem weiteren Weg auch. Ja.
Danke, Herr Stein.
Alles Gute. Ja. Ja, liebe Zuschauer, wie gesagt, es ist nicht immer einfach, seine alten Gewohnheiten zu wechseln, zu ändern und zu verbessern, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein Weg, den wir alle gehen könnten. Ich versuche es auch tagtäglich bei unserer Arbeit oder wo auch immer. Und ich hoffe, ihr habt dabei auch Erfolg. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Steinzeit. Alles Gute.